Ahoi, meine Lieben. Heute beantworten wir Fragen, die ihr mir gestellt habt, beziehungsweise die ihr euch immer schon mal gestellt habt, zum Thema Krabbeltiere. Hi, ich bin Anna, ich liebe Krabbeltiere und folgende Fragen sind über Instagram bei mir reingetrudelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich direkt vors Mikrofon gesetzt habe, als ich diese Fragen bekommen habe. Es sind 3 Stück und da unvorbereitete Podcast-Folgen mit einer Parallelrecherche bisher immer am meisten Spaß gemacht haben, gehen wir das Ganze heute so an. Falls ihr das anders seht, dann müsst ihr mir das bitte sagen. Ich kann nicht in eure Köpfe reingucken. Gerne Kritik oder Feedback immer unten über den Kommentar-Button oder auch direkt über Instagram. So, die erste Frage ist nicht wirklich eine Frage, sondern lautet einfach nur irgendetwas über Schlupfwespen und dann ein Smiley mit einer Brille. Finde ich gut. Ich mag Schlupfwespen auch sehr gerne. Und da ich zuletzt in meinem eigenen Bienenhotel einen etwas ja merkwürdigen Verschluss gefunden habe, wollte ich mir jetzt einfach einmal anschauen, welche Schlupfwespen man denn mit Bienenhotels anlockt. Ich habe ein kleines Bienenhotel, das ist wirklich winzig, also so eine Nisthilfe aus Beton mit 3x3 Löchern. Und diese Nisthilfe steht seit 3 Jahren auf meinem Balkon. Und letztes Jahr, nee, gar nicht wahr, steht jetzt im 4. Jahr auf meinem Balkon. Und letztes Jahr, im 3. Jahr, ist da eine Mauerbiene eingezogen. Ich habe leider nicht mitgekriegt, welche es war. Ich habe nur die Vermutung, dass es eine Mauerbiene ist, weil es dieser typische braune Verschluss ist und eben auch die Durchmesser der Niströhren zu einer Mauerbiene passen. Und ich weiß, dass ich hier Mauerbienen habe. Und jetzt dieses Jahr im Frühjahr ist dazugekommen ein sehr hellweißer Verschluss. Das heißt, 8 dieser 9 Löcher sind von der Mauerbiene belegt. Das 9. ist jetzt komplett weiß. Und 1 derer, die von der Mauerbiene belegt sind, war nicht ganz geschlossen. Da war also noch ein Stückchen Röhre frei. Das ist jetzt auch komplett weiß. Das Spannende daran ist aber, dass die anderen braunen Verschlüsse von der Mauerbiene jetzt mit kleinen weißen Sprenklern überzogen sind. Und ich habe das jemandem gezeigt, der sich mit Wildbienen ganz gut auskennt. Und die Vermutung war halt, dass hier etwas anderes noch eingezogen ist, zusätzlich zur Mauerbiene. Was genau, keine Ahnung. Und die merkwürdige Farbe der Verschlüsse, also dieses helle Weiß, haben wir dann nach kurzer Diskussion darauf geschoben, dass bei mir in der Umgebung sehr viele Baustellen sind aktuell und die Tiere eben einfach ein ungewöhnliches Material benutzt haben. Ja, Schlupfwespen, komischer Bewohner im Insektenhotel. Wir gucken uns jetzt mal an, welche Schlupfwespen man so im Bienenhotel hat. Die Antwort nach einer kurzen Recherche lautet so einige. Und zwar vor allen Dingen sehr kleine Arten. Ich habe hier was von 5 bis 10 Millimetern von planatura.garden. Mit einer Größe von 5 bis 10 Millimetern zählen Schlupfwespen zu den kleinsten Bewohnern im Insektenhotel. Und auf einer anderen Seite, die ich hier habe, meinschönergarten.de, wird auch dazu geraten, Schlupfwespen anzulocken im eigenen Garten. Weil da oben wird auch geraten, fürs Gewächshaus Schlupfwespen zu kaufen. Das halte ich für uncool. Aber Schlupfwespen sind halt an sich sehr geil als Schädlingsbekämpfung. Schlupfwespen sind an sich sehr genial zur Schädlingsbekämpfung. Die gehen auf Blattläuse, die gehen auf Raupen, auf andere blattfressende Tiere, auf Larven und so weiter. Und ja, in meiner einen Schlupfwespen-Folge, die ihr wahrscheinlich schon gehört habt, wenn ihr euch für Schlupfwespen und diesen Podcast interessiert, hatte ich die Aphidius coulmani, heißt die, glaube ich, im Porträt. Die geht speziell auf Blattläuse. Da hatte ich letztens auch ein Video zwischen online von der Schlupfwespe, die eben ihre Eier in Blattläuse legt und das in einer derartigen Geschwindigkeit macht, dass mein Kopf einen Star Wars Soundtrack da drauflegen wollte. Piu, 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 piu. Ja, Ja, und Schlupfwespen überwintern halt teilweise auch in der Bienennisthilfe, das heißt in den Mumien der parasitierten Tiere. Eine Schlupfwespe wird nur in deine Nisthilfe gehen, wenn vorher etwas anderes in der Nisthilfe drin ist, weil Schlupfwespen eben die Larven und die Eier von anderen Tieren parasitieren. Ja, aber ich fürchte, die Frage, was da in meiner Nisthilfe wohnt oder ob da irgendetwas wohnt. Ich habe nämlich auch gelernt, dass manche Tiere tatsächlich auch so Fake-Nester anlegen, um eben Schlupfwespen und andere Feinde zu verwirren und die Angriffe halt fehlzuleiten. Das werde ich wohl nur erfahren, wenn ich das 24/7 beobachte und gucke, etwas schlüpft. Und das wird leider nicht passieren, weil da habe ich keine Zeit für. Oder auch keine Möglichkeit, keine technische. Ich könnte eine Kamera aufstellen und mir dann, wenn ich dann mal feststelle, dass es geschlüpft ist, die ganzen Aufnahmen durchgucken. Nee. Aber wenn du meinst, dass du Bewohner von Nisthilfen anhand eines Fotos des Verschlusses der Nisthilfe identifizieren kannst, kannst du dich ja mal melden. Ich habe da so ein paar Bilder. So, dann kommen wir zur zweiten Frage. Was sind Milben und wie ordnen die sich ein? Hab Himmelfahrt viele Süßwassermilben fotografiert, lautet die Nachricht. Ich bin zuerst über das Wort Himmelfahrt gestolpert, weil ich nicht den Bogen zu Christi Himmelfahrt im Feiertag geschlagen habe und mir dachte, hab Himmelfahrt viele Süßwassermilben fotografiert? Himmelfahrt war für mich nur das aktuelle Album von Somewhere to Sally. Ja, ich habe es dann doch noch verstanden. Also, was sind Milben und wie ordnen die sich ein? Das schauen wir uns einmal an. So, und Wikipedia hat es natürlich wieder am besten zusammengefasst. Milben sind eine Unterklasse der Spinnentiere im Stamm der Gliederfüßer. Das heißt, wir haben es mit Spinnentieren zu tun. Mir war vorher schon bewusst, dass Milben tatsächlich mit Zecken deutlich mehr verwandt sind als mit Insekten. Aber ja, es sind Spinnentiere. Ha! Und die größten Milben sind Zecken, bei denen die Weibchen im vollgesogenen Zustand bis zu 3 cm groß sein können. Wusste ich doch. Zecken sind Milben. Milben leben ebenfalls parasitär an anderen Lebewesen, ähnlich wie die Schlupfwespe, wobei die Schlupfwespe ja parasitoid ist. Anderes Thema. Und es gibt über 50.000 bekannte Arten in 446 Familien und das weltweit. Sie gehören zu den kleinsten Gliederfüßlern, deswegen ist davon auszugehen, dass noch mehr Arten entdeckt werden. Milben sind überall. Und auch noch ein spannender Fakt zu Milben ist, sehr viele Milbenarten sind blind und gehen eben nicht mit der Sicht, also mit dem Sehnerv auf Futtersuche, sondern mit anderen Organen, anderen Sinneseindrücken. Milben haben sehr, sehr viele Lebensräume besiedelt. Rund die Hälfte der bekannten Arten lebt im Boden, wobei es da teilweise 100.000 Milben pro Quadratmeter geben kann. Wie gesagt, sie sind winzig. Allerdings gibt es auch außergewöhnliche Lebensräume für Milben, wie zum Beispiel die Nasenlöcher von Vögeln oder die Tracheenöffnung von Insekten. Und ja, auch Menschen beherbergen Milben. Und hier haben wir sie. Selbst aquatische Lebensräume werden von Süßwassermilben besiedelt. Die schauen wir uns da nochmal genauer an, da die ja der Anstoß für diese Frage waren. Diese Milben besiedeln sämtliche Feuchtbiotope der Stillgewässer und Fließgewässer. Einige Arten sind auch im Grundwasser vertreten. Noch ein Funfact zum Thema Grundwasser. Ich habe mal ein Buch gelesen. Ah, shit, ich weiß nicht mehr, welches es war. Aber da ging der Autor davon aus, dass es im Grundwasser Ökosysteme gibt, die uns absolut unbekannt sind, eben aufgrund von Milben und anderen Kleinstmikroben im Grundwasser. Und dass die Verseuchung von Grundwasser allein dadurch ungeahnte Auswirkungen haben kann, weil es gibt Ökosysteme und Beziehungsketten zwischen einzelnen kleinen Ökosystemen, die wir nicht kennen, nicht begreifen und die aber eben kettenreaktionmäßig riesige Auswirkungen haben, wenn wir das ein oder andere zerstören. Ja, Grundwasser ist belebt, meine lieben Leute. Und an der Stelle ist scheinbar meine Aufnahme abgestürzt und wir machen den Rest nochmal. Yay! Eine Milbenart, mit der ich selbst auch schon zu tun hatte, das ist die Grasmilbe. Und zwar kenne ich Grasmilbenbisse nur als ja, kleine Bläschen auf der Haut, wo sich halt so eine Flüssigkeit drin sammelt und die kratzt man dann halt ab und gut ist. Aber Grasmilbenbisse können tatsächlich bis zu 14-tägige Hauterkrankungen bilden. Nach 14 Tagen schwellen die Symptome von alleine wieder ab, weil dann der Lebenszyklus der Milbe abgeschlossen ist. Die Milbe beißt nämlich in die Haut und ernährt sich von der austretenden Flüssigkeit. Ist unangenehm, aber eigentlich eher harmlos, also keine bleibenden Schäden, die davon getragen werden. Und dann gibt es noch eine Milbenart, die ich für das hier verantwortlich mache. Achtung, Triggerwarnung. Meine Nase ist konstant zu. Und ich vermute, dass das an Hausmilben liegen kann. Da müsste ich eigentlich echt mal einen Allergietest machen. Hausmilben kommen ursprünglich aus Vogelnestern und sind dann irgendwann dazu übergegangen, in menschlichen Behausungen zu wohnen. Heutzutage kommen sie hauptsächlich in menschlichen Behausungen vor und außerhalb kaum noch, außer eben vereinzelt in Vogelnestern, und haben sich so auch auf der ganzen Welt verbreitet. Wie so ziemlich alles, was irgendwie in enger Beziehung mit dem Menschen vorkommt. In der Wohnung findet man sie tatsächlich am häufigsten in Polstermöbeln und im Bett. Und deswegen, meine Lieben, Bett immer schön auslüften, damit die nicht so überhand nehmen können. So, die dritte und letzte Frage für heute ist tatsächlich auch mein Liebling. Wie hoch springen Grashüpfer wirklich? Und ich fürchte, wir müssen uns da wirklich wortwörtlich auf den Grashüpfer fokussieren, sonst finden wir keine Antwort. Ich habe hier hellesköpfchen.de, die besten Kinderseiten zu Grashüpfern. Da werden einige Sachen halt in der Suche dargestellt. Und da heißt es, Grashüpfer können ziemlich hoch und ganz schön weit springen. Das geht aber nur, weil sie besonders starke Hinterbeine haben. Und woanders beim NABU wird angegeben, dass Heuschrecken bis zu 2 Meter weit springen können. Und das ist tatsächlich auch das, was ich schon befürchtet hatte. Wir finden sehr viele Angaben darüber, wie weit Heuschrecken springen können. Die adulten Tiere haben ja zusätzlich auch noch Flügel, um ihren Sprung zu erweitern. Aber wie hoch Grashüpfer springen können, da habe ich nur eine einzige Quelle gefunden. Und zwar The Leap of the Grasshopper von 1958, publiziert im Scientific American. Das ist ist der Scan einer Zeitungsseite mit einer Illustration vom Carolina Grasshopper, Dissosteia carolina. Den habe ich so nicht gefunden. Und da die Quelle ja schon so alt ist und ich weiß, dass es bei den Orthoptera sehr viel umstrukturiert wurde, also bei den Heuschrecken, gehe ich davon aus, dass das Tier heute nicht mehr so heißt. In der Quelle wird allerdings angegeben, dass die Tiere das 20-fache ihrer Körperlänge in der Weite in einem horizontalen Sprung schaffen. Das hatten wir ja vorher auch schon, ungefähr so 1 bis 2 Meter, je nach Größe des Tieres. Aber, und das ist hier als einziges angegeben, habe ich in keiner anderen Quelle gefunden, die Tiere können etwa das 10-fache ihrer Körperlänge in einem vertikalen Sprung schaffen, und zwar nach oben. So, das 10-fache. Wie gesagt, ich habe dieses Tier leider nicht gefunden, deswegen gehe ich auf den gemeinen Grashüpfer und hoffe, dass man das in etwa miteinander vergleichen kann. Der gemeine Grashüpfer ist halt der typische Grashüpfer hier bei uns. Und diese Art ist 13 bis 22 mm lang. Das heißt, die Tierchen könnten 13 bis 22 Zentimeter hochspringen. Das ist nicht besonders hoch. Wie gesagt, die Stärke von Heuschrecken und Grashüpfern liegt im Weitsprung, nicht im Hochsprung. Aber das war einfach so eine spezielle Frage, das musste ich unbedingt rausfinden. Nachtrag zum Grashüpfer. Dissosteira carolina heißt auch heute noch so, allerdings muss man auf dem englischsprachigen Wikipedia danach suchen, nicht im deutschen. Und die Tiere werden bis zu 58 mm lang. Das heißt, die Antwort lautet fast 60 cm. So, wenn ihr noch mehr Fragen habt, gerne. Ich mag das wirklich sehr, einfach random nach irgendwas gefragt zu werden und mir dann die Fakten dazu raussuchen zu müssen oder auch einfach ein paar Anekdoten dazu rauszuhauen. Ich bin Anna, mich findet ihr als anjo.illustration auf Instagram oder ihr schreibt mich an über den Krabbeltier-Talk, den gibt es als Krabbeltier-Talk auf Instagram und auf krabbeltiertalk.de. Da verlinke ich euch natürlich auch alle Quellen, die ich heute zwischen hatte sowie das Bild von meiner Nisthilfe stelle ich euch da auch online, wenn ihr mal gucken wollt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und zum Schluss wie immer die Bitte, folgt dem Podcast, abonniert den Podcast, bewertet den Podcast und für Fragen, Kritik oder Anregungen könnt ihr mir gerne jederzeit schreiben. Bis dahin, tschüss.